Vielleicht denkt ihr, das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man aus Apostelgeschichte 2 eine Predigt anhört am Auferstehungssonntag. Aber ich glaube, es passt sehr, sehr gut, wenn wir daran denken, was die thematisiert haben damals. Was war die Botschaft, die damals verkündigt wurde? Bevor wir Apostelgeschichte 2 anschauen, möchte ich aus Lukas Evangelium noch einmal etwas anschauen, und zwar, wie wir gelesen haben in Lukas, die Aposteln haben nicht gewusst, sie haben nicht gewusst, was sie da dazu sagen sollen. Sie gingen zum Grab hin, es war leer, die Frauen kamen zurück, Petrus hat das alles angeschaut, er weiß nicht, was er davon halten soll. Und die wussten, dass Jesus das gesagt hat, aber das war alles so wundervoll, so außer normal, darf man das so sagen? Ungewöhnlich. Was ist passiert? Lebt er wirklich? Kann das wirklich sein, dass ein Mensch, der so tot war wie Jesus? Und ich darf heute, glaube ich, darauf zurück, also durch hinweisen, dass die Römer Meister waren beim Umbringen. Die Römer waren geübte Peiniger und Mörder. Die wussten, wie ein toter Mensch ausschaut. Sie wussten, ob ein Mensch tatsächlich tot war oder nicht. Und sie haben ganz sichergestellt, dass Jesus Christus tatsächlich völlig tot war. So ein Mensch, der von den Römern umgebracht wird, dass dieser Mensch wirklich jetzt schon wieder jetzt leben kann? In Lukas 24 gibt es dann die Stelle von Vers 13 bis 35. Und in Vers 5 und in dieser Stelle gehen zwei Jünger nach Emmaus und Jesus geht mit diesen Jüngern hin und spricht und redet und erzählt, was passiert ist. Und die zwei Jünger sind sehr entmutigt und sagen frei aus: Wir dachten, er wäre der Messias gewesen, aber jetzt ist er tot und jetzt sagen die welche, dass er wieder lebt und wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Und Jesus erzählt das. Vers 25 steht: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Jesus jetzt spricht, obwohl sie ihn noch nicht erkannt haben, spricht diese zwei Jünger an und sagt: Ihr seid träge. Im Alten Testament steht das alles drin. Vers 26: Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ist das nicht klar, dass das passieren musste? Es war eine Notwendigkeit. Und dann Vers 27, und er, das heißt Jesus, begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Die Auferstehung, die Lehre über Jesus Christus gibt es im Alten Testament, in allen Schriften. Jesus erklärt das. Und die Jünger hören das und sie nehmen das gerne auf und verstehen, was er sagt. Und dann laden die ihm ein, dass er mit sie essen geht, also zu Hause isst. Und als er dann dankt, dieses Brot genommen hat, den Segen sprach und es brach und es ihnen gab, Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Die zwei Jünger erkannten, das ist Jesus. Jesus sitzt mit uns hier. Er lebt wirklich. Und dann steht da, dass ein Wunder passiert ist. Er verschwand vor ihnen. Und das Vers 23, und sie sagten, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg, als er uns die Schriften öffnete. Brannte nicht unser Herz in uns. Wie geht's in dir in deinem Herzen? Brennt dein Herz? Wirkt Gott in deinem Herzen, wenn du diese Wahrheit hörst? Merkst du, dass Gott dein Herz direkt anspricht durch diese Tatsache, dass die Bibel von Anfang bis zum Ende den Tod und auch die Auferstehung Jesu verkündigt hat, weil du und ich das brauchen, weil das passieren musste für uns? Sie standen sofort auf, sagt Vers 33. Sie sind wahrscheinlich sehr schnell zurück nach Jerusalem gelaufen. Ich weiß nicht, wie schnell, aber ich glaube, sie waren jetzt nicht langsam. In derselben Stunde kehrten sie zurück. Vers 34. Sie sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist dem Simon erschienen. Wisst ihr, in Vers 10 und 11 und 12, da wird auch berichtet, Jesus ist auferstanden. Die Engel haben uns gesagt, er ist auferstanden. Sie haben diese Worte gehört, aber sie haben es nicht als wahrhaftig verstanden. Sie zweifelten daran. Sie dachten sich, wie kann das wohl möglich sein? Aber jetzt begegneten sie Jesus Christus selbst. Und jetzt diese zwei Jünger kommen zurück und sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Es stimmt. Es ist so. Niemand hat sein Leib beraubt, hat sein Leib aus dem Grab geraubt. Oder er ist nicht einfach verschwunden. Er lebt wieder. Wie stehst du zu dieser Wahrheit? Weißt du, wenn man in der Bibel liest, Matthäus, wir merken etwas, das uns sehr traurig, das eigentlich sehr traurig ist. Bei der Auferstehung haben die jüdische Machthaber damals Pilatus da überzeugt, wir brauchen eine Wache. Und wisst ihr, warum sie diese Wache wollten? Weil Jesus vor seinem Tod klar und offen gesagt hat, ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Und die Pharisäer, die hohen Priester sagten, wir müssen eine Wache stellen, weil dieser Mann hat gesagt, er wird auferstehen. Daher brauchen wir eine Wache, weil wenn seine Jünger kommen und sein Leib stehlen würden, dann wäre es, was nachher passiert, schlimmer als vorher. Weil dann würden sie sagen, er ist auferstanden. Und um zu verhindern, dass irgendjemand behaupten könnte, dass Jesus auferstanden ist, haben die eine Wache vor dem Grab gestellt. Und dieses Grab haben sie auch gesiegelt, so besiegelt. Und das ist dann eigentlich etwas, das absichern sollte, dass niemand behaupten könnte, dass er auferstanden ist. Nur kann man die Kraft Gottes durch ein paar Wachen oder durch irgendein Siegel zurückhalten und verhindern? Überhaupt nicht. Und wie man liest, als Jesus auferstanden ist, als der Engel gekommen ist und diesen Stein weggewälzt ist, die Soldaten sind umgefallen wie tot. Sie hatten keine Macht gegen diese Macht Gottes. Aber jetzt haben sie ein Problem. Weil die hatten die Aufgabe gehabt, dieses Grab zu bewachen. Und sicher, das zu sichern, damit niemand sein Leib stehlen könnte, aber was sollen sie tun, wenn er wirklich aufersteht? Was sollen sie dagegen tun? Und die gehen zurück dann zu den Priestern, obersten Priestern, und in Matthäus 28, Vers 11. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Die Wahrheit gesagt. Es war ein Wunder. Er ist auferstanden, ein Engel ist da, es war unglaublich, wir konnten nichts machen, was sollen wir tun? Diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen das ihr ohne Sorge sein könnt. Und sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Seit Anfang an wird die Auferstehung Jesu von ungläubigen Menschen verleugnet. Menschen, die wissen, dass es passiert ist, hier. Die obersten Priester hatten Augenzeugen von den Wachen. Was passiert? Sie haben das gehört. Sie wussten, dass Jesus selbst sagte, er wird auferstehen. Dann sind die damit konfrontiert, dass er tatsächlich auferstanden ist und dass die Wachen nichts dagegen tun konnten. Und was tun sie jetzt? Beten sie Jesus an? nehmen sie ihn als Herr an und sagen, Jesus Christus, du bist der Herr, du bist der Messias. Nein, sie kaufen sich eine Lüge, damit ihre Macht erhalten bleibt. Sie wollen ihre Macht nicht loslassen. Sie wollen nicht zugeben, dass sie in Unrecht waren. Sie kaufen sich eine Lüge. Bis heute sind viele Lügen draußen. Wir haben ein Buch letzte Woche verteilt. Ich wollte eins mitbringen, aber es ist draußen auf den Regal, wenn ihr das haben möchtet. Im ersten Teil dieses Buches sind viele Einwände gegen die Auferstehung aufgelistet. Viele Dinge, die ungläubige Menschen behaupten, die sagen, es gibt keine Auferstehung. Das stimmt ja gar nicht. Und alle diese Einwände werden dann biblisch beantwortet und erklärt, warum die Auferstehung tatsächlich stattgefunden ist. Der Peter hat ein Buch damit. Dieses Buch hier ist wirklich sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Diese Einwände gibt's. Und wenn du mit irgendjemandem redest, die von der Auferstehung was weiß, die werden entweder sagen, ja, ich glaube daran, oder die werden sagen, nein, ich glaube nicht daran. Und wenn die Nein sagen, dann werden die ihre Gründe haben. Das ändert aber absolut nichts daran, an diese Tatsache, dass es tatsächlich passiert ist, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Die hohen Priester können behaupten, was sie wollen. Die Wissenschaftler der heutigen Zeitgeist, der Zeitalter können auch behaupten, was sie wollen. Die Irrlehrer können behaupten, was sie wollen über die Bibel und die Aussagen der Augenzeugen. Man kann behaupten, was man will. Es ändert nichts daran, dass zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Welt Gott ein Wunder getan hat, das er nie vorher gemacht hat und auch nie nachher gemacht hat. Und zwar, er hat Jesus Christus auferweckt mit einem auferweckten Leib, mit einem neuen Leib, einem geistlichen Leib für Ewigkeit. Die Auferstehung. Er ist der Erstling von der Auferstehung. Warum wird die Auferstehung so sehr abgelehnt? Als Geschichte wird es nicht abgelehnt. Die meisten sagen, ja, die Bibel sagt das, eine nette Geschichte. So ungefähr wie Mickey Mouse oder wie Schneewittchen. Das ist ja auch lieb, nette Geschichte. Und sie lebten alle nachher ganz fröhlich, oder? Nette Geschichtchen. Das wird so nicht so verleugnet, dass es in der Bibel steht. Aber was verleugnet wird, ist, dass er heute lebt. Dass es tatsächlich passiert ist. Warum? Wir haben vier Evangelien, alle vier erzählen davon. Wir haben Paulus, der ein Gegner Jesu war, der sich bekehrt hat, weil er den auferstandenen Herrn Jesus begegnet ist. Wir haben so viele Augenzeugen. Warum wollten sogar die Priester damals, die wussten, er ist auferstanden, die mit der Wache gesprochen haben, warum wollten sie das nicht annehmen? Natürlich deswegen, weil wenn Jesus auferstanden ist, hat es eine Bedeutung? Macht es einen Unterschied? Dann ist Jesus Christus anders als alle anderen Menschen, die jemals gelebt sind. Dann ist Jesus Christus tatsächlich der Herr. Und deswegen wollen wir in Apostelgeschichte 2 die Predigt von Petrus kurz anschauen. Was hat er gepredigt? Das erste Mal, dass er gepredigt hat, zu Pfingsten. Als er dort stand und der Heilige Geist durch die Aposteln gewirkt hat und die ganze Juden da in Jerusalem total überrascht waren und wirklich staunten, was ist hier los, stand er auf und predigte die Auferstehung. Er predigte eine Tatsache, und zwar, er predigte Jesus Christus, denjenigen, den ihr umgebracht habt. Er lebt. Und warum lebt er? Was ist die Bedeutung davon? Naja, er lebt deswegen, weil er ist Herr und er ist der Messias. Und deswegen sollen wir umkehren, Buße tun, an ihm glauben und uns taufen lassen, damit wir Vergebung der Sünde haben können. Eine öffentliche, klare Umkehr zum Herrn Jesus. Lesen wir heute Vers 21 in Apostelgeschichte 2 bis Vers 6, eigentlich bis Vers 39 oder 40. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Zitiert Petrus aus dem Alten Testament. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte Jesus. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, diesen habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Vers 24. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehr des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagte von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ende der Zitat aus dem Psalmen. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Klare Aussage. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemmel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wow, Amen. Was ist da passiert? Gott bestätigt die Identität Jesu durch diese Auferstehung. Wenn wir einen ersten Punkt hätten heute, wäre das unser erster Punkt. Was bedeutet die Auferstehung? Die Auferstehung bedeutet, Jesus ist Herr und Messias. Jesus Christus ist kein gewöhnlicher Mensch, nicht wie du und ich. Er ist Herr, er ist der Messias, er ist der Christus. Christus heißt Gesalbter. Das ist derjenige, den Gott von Anfang an versprochen hat. Adam hat die Verheißung bekommen. Dann hat auch Abraham die Verheißung bekommen. Dann auch Noah. Dann auch, also Noah war vor Abraham, aber die ganze Reihe durch, die ganzen Patriarchen haben diese Verheißung bekommen. Es kommt einer, der wird euch von euren Sünden retten. Er ist der Gesalbte. Und wer ist dieser Messias, der Gesalbte Gottes, der unsere Sündenschuld auf sich nehmen wird? Jesus Christus. Und wie wissen wir das? Weil er wahrhaftig auferstanden ist. Was bewirkt das in deinem Herzen? Wenn du diese Verkündigung hörst, bewirkt das in deinem Herzen eine Antwort, das sagt, ja, ja, ich glaube daran, das stimmt so, das ist die Wahrheit. Oder ist da irgendwas anderes in deinem Herzen? Ist in deinem Herzen eine, ja, nett, aber, kommt da irgendwo ein Aber in deinem Herzen vor? Wo dieses Aber ist, das ist, wo Gott dich ansprechen will. Es gibt keinen Grund für ein Aber. Es gibt nur einen Grund in Demut, das zu tun, was die Juden damals getan haben. Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Was sollen wir tun? Es stimmt, wir haben ihn gekreuzigt. Wir sind schuldig. Heute könnte jemand sagen, ja, ich habe ihn nicht gekreuzigt. Also das war jetzt schon vor 2000 Jahren. Bin ich schuldig dafür? Stimmt, ich war auch nicht vorhanden vor 2000 Jahren. Aber das ändert nichts daran, dass ich auch ein Sünder bin. Wenn ich da gewesen wäre, was hätte ich getan? Wenn ich da gewesen wäre und mein Fleisch gefolgt wäre und ungläubig gewesen wäre, was hätte ich da getan? Ich hätte genau das Gleiche getan. Ich möchte ein paar Dinge anschauen aus dieser Stelle. In Vers 22 sagt Petrus etwas ganz Wichtiges. Er sagt, erstens, warum können wir wissen, dass Jesus der Messias ist? Weil dieser Mann wurde von Gott uns gegenüber beglaubigt durch Kräfte und Wunder und Zeichen. Vers 22. Das Wort beglaubigt hier ist ein wichtiges Wort. Das Wort wird auch verwendet in der Apostelgeschichte Vers 25, wo Leute gegen Paulus vor Gericht gekämpft haben. Sie wollten ihm eigentlich Schaden antun. Und es steht hier, und als diese erschienen, stellten sich die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren, ringsum auf und brachten viele und schwere Anklagen gegen Paulus vor. Und jetzt kommt aber unser Wort, die sie nicht beweisen konnten. Das ist das gleiche griechische Wort wie hier in Vers 22, beglaubigen. Das Wort heißt beweisen. Das Wort heißt zeigen, dass er ist, was er wirklich sagt. Wenn du jetzt ein Dokument beglaubigen lässt, dann hat es irgendein Siegel drauf oder irgendwas und dann gilt es vor den die Staatsbehörden oder irgendwas als echt. Christus wurde als echt bewiesen. Wie? Durch die viele Wunder, die er getan hat. Was hat Jesus getan, wenn wir durch die Evangelien lesen? Da hat er ein Kind mit Fieber geheilt. Da hat er einen blinden Mann, der von Geburt an blind war, geheilt, damit er wieder sehen konnte. Ein Mensch, der nicht gehen konnte, hat er geheilt, damit er gehen konnte. Hat einen jungen Mann, der tot war, auferweckt. Das haben unsere Ärzte heute noch nie geschafft. Okay, dass jemand, der wirklich tot war, wieder leben konnte. Lazarus war 4 Tage tot. Und Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Und dieser Mann, der schon gestunken hat, lebt wieder. Wie viele Beweise brauchen wir? Man kann natürlich die Augenzeugen anzweifeln und sagen, das ist nie passiert. Es ist nie passiert. Okay, das kann man machen. Wenn du das machst, dann hast du eigentlich das, was in der Bibel klar und deutlich steht, einfach abgelehnt und sagt, nein, kann man nicht vertrauen. Ändert auch nichts daran, dass es die Wahrheit ist. Wenn es so passiert ist, wie es in der Bibel steht, und ich möchte verkündigen, dass es wirklich so ist, die Bibel ist Gottes Wort. So spricht der Herr, wird immer wieder gesagt. Es ist das Wort Gottes an uns. Gott teilt uns mit, was passiert ist, damit wir wissen können, Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Jesus ist Herr. Und er ist Christus, der Messias. Es wurde immer wieder bewiesen. Diese hohen Priester, diese Juden wussten es auch. Sie wollten es aber nicht annehmen. Die Menschen, als Jesus am Kreuz hing, also bevor wir das dann nehmen, die gleichen Menschen, die eigentlich ihn bejubelt haben, als er reingekommen ist, ein paar Tage später sagten in Johannes 19, 15, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Sie wollten ihn auf einmal nicht mehr. Warum? Weil er nicht geben will, was sie wollen. Sie wollen einen irdischen König. Macht und Erfolg auf Erden. Ein Leben die Römer besiegen, ein Leben in Freiheit auf Erden, politische Macht. Jesus kam aber, um uns von unseren Sünden zu befreien. In Johannes 19 haben sogar diese hohe Priester gesagt, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Au! So tief geht die Ablehnung. Wir würden lieber den Kaiser haben als diesen Jesus. Heute ist es nicht viel anders. Irgendwas, aber nicht Jesus. Wisst ihr, was das ist, wenn jemand dich spottet? Hast du das mal erlebt, vielleicht als Kind? Du hast irgendeine Schwäche oder geht in irgendetwas, hast du jetzt vielleicht bei einer Prüfung oder irgendwas als schlechte Note gekriegt und dann kommt einer und spottet dich. Du bist dumm, du bist blöd oder was auch immer. Stell dir vor, was Jesus da am Kreuz erleben musste. In Markus Kapitel 15, Vers 31 bis 32. Diese obersten Priester, sie spotten. Jesus ist jetzt am Kreuz oben, er hängt dort. Schau, was diese obersten Priester sagen. Andere hat er gerettet. Interessant, sie geben zu, er hat Wunder getan. Er hat Wunder getan. Andere hat er gerettet. Okay, sich selbst aber nicht, kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Uff. Stell dir vor, was für ein Spott. Jesus hört das. Er ist gerade beim Sterben und er hört diese hochnäsige, diese arrogante hohe Priester da, die sagen, wenn du wirklich Christus bist, andere Leute konntest du helfen, jetzt schau deine Kraft, komm jetzt runter. Zeig uns, wie mächtig du bist. Hätte er das tun können? Ja. Warum hat er es nicht getan? Damit die Leute, die ihm gespottet haben, errettet werden konnten. Aber ich möchte was vorschlagen. Wisst ihr, vom Kreuz runterkommen ist schwer. Das ist nicht einfach. Sie sagen, sie hätten ihm geglaubt, wenn er vom Kreuz runtergekommen wäre. Ich möchte vorschlagen, das ist nicht der Fall. Die hätten ihm trotzdem nicht geglaubt. Warum? Weil er was getan hat, das viel schwieriger ist, als vom Kreuz runterzukommen. Er ist aus dem Toten auferstanden und sie haben ihn nicht geglaubt. Und das geht darauf zurück, dass sie an ihm nicht glauben wollten. Beweise gibt's genug. Wie viele Beweise braucht man? Wie viele Wunder muss Jesus tun? Wie klar muss das Wort verkündigen? Er ist Herr und er ist Messias. Bis wir in Demut nachgeben und demütig vor ihm hinknien und sagen, das stimmt, ich bin der Sünder, du bist der Herr. Jesus ist auferstanden und dieser gleiche hohe Priester, die ihm vorher gespottet haben, das sind diejenigen, die nach der Auferstehung sich eine Lüge gekauft haben, damit sie es nicht annehmen mussten. Wisst ihr, Jesus versteht, wie das ist, abgelehnt zu werden. Vielleicht hast du das auch erlebt in deinem Leben. Du hast sehr viel Leid erlitten und vielleicht genau aus diesem Grund auch tust du dich schwer, an die Liebe Gottes zu glauben, weil du denkst, wenn Gott so lieb ist, warum muss ich so viel leiden? Tatsache ist, der Grund, warum du leidest, ist nicht, weil Gott böse ist. Es ist, weil wir Menschen böse sind. Und das, was du leidest, ist eine Auswirkung der Sünde. Und die Liebe Gottes zeigt sich so klar und deutlich darin, dass der Schöpfer Gott, der dich geschaffen hat, sich am Kreuz nageln ließ und gestorben ist, damit du Vergebung haben kannst. Er kam nicht runter. Er hat seine Ehre vor diesen hochnäsigen hohen Priestern nicht verteidigt. Er ließ zu, dass sie ihm gespottet haben und schlecht über ihn geredet haben. Und dann, 3 Tage danach, nachdem er die Arbeit seines Vaters vollbracht hat, ist er auferstanden. Und er lebt heute. Er musste auferstehen. Und deswegen musste er auferstehen, weil er unschuldig war. Und der Gott, der Vater, hat nicht zugelassen, dass sein Leib Verwesung sieht, weil er ist unschuldig. Er starb nicht für meine Sünden, also für seine Sünden, er starb für meine Sünden. Als er dort am Kreuz hing, hat er deine Sünden und meine Sünden auf sich genommen. Schauen wir 2. Korinther Kapitel 5 an, wo das so klar steht. 2. Korinther 5, Vers 21. Und wir sind bei einer Stelle hier, die uns die Bedeutung, warum starb er? Denn er hat den, und ich werde jetzt die Pronomen mit den Namen, Eigennamen ersetzen. Denn Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns, vielleicht sollten wir auch unser Eigennamen da reingeben. Denn Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für Stan, für Maika. Was ist dein Name? Gib's da rein. Für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in Jesus zur Gerechtigkeit Gottes würden. Glaubst du an Jesus Christus, dann nimmst du seine Gerechtigkeit an. Und du stehst dann vergeben vor Gott als dein Herr. Weil Jesus ist der Messias. Ah, es gibt so viel, dass man dazu sagen kann, aber gehen wir weiter in Apostelgeschichte. Jesus musste sterben, er musste auferstehen. David hat davon gesprochen und Petrus argumentiert aus dem Psalmen. Als David spricht und schreibt, dass der Leib keine Verwesung sehen wird, das kann nicht David gewesen sein. Wer soll das denn sein? David ist längst tot und weg. Das war eine Prophezeiung von Jesus. Das Alte Testament spricht davon. Und jetzt ist er hoch erhöht. Amen. Vers 34. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herr, setz dich zu meinem Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen. Erkenne etwas. Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Er hat ihn hoch erhöht. Das ist die Tatsache. Wenn wir diese Stelle lesen, dann sehen wir klar, warum wurde Jesus auferweckt? Um zu bestätigen, wer er ist. Er ist Herr und Messias. Aber diese Auferstehung verlangt von uns eine Antwort. Das sehen wir in Vers 37 und 38. Als die Zuhörer diese Wahrheit gehört haben, da hat der Heilige Geist in ihrem Herzen gewirkt. genau wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, ein brennendes Herz hatten. Sie konnten nicht ruhig bleiben. Sie wussten, da passiert was Geistliches in meinem Herzen. Die Menschen damals, als sie diese Predigt von Petrus gehört haben, sie mussten etwas sagen. Es steht hier, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Drang es ihnen durchs Herz. Kannst du sowas anhören und du bleibst neutral und unbetroffen? Und sie sagt, na, nett, dass er das sagt, oder der ist ein absolut komischer Kerl, wer würde sowas glauben? Wie reagierst du darauf? Tatsache ist, wenn Gott in deinem Leben eingreift, dann werden diese Worte über Jesus eine Kraft haben. Die werden wie ein Schwert in deinem Herz tief hineindringen. Und du wirst daraus eine Reaktion geben müssen. Du wirst erkennen, ich muss eine Antwort darauf geben. Was tue ich mit Jesus? Und diese Männer damals sagten es auch. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Was sollen wir tun? Wir sind schuldig. Okay, er lebt, er ist auferstanden. Ihr habt das bewiesen. Aber was bedeutet das für mich? Was sollen wir tun? Die Antwort ist einfach. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Petrus sagt hier einfach, ihr müsst eure Meinung über Jesus ändern. Das ist, was Buße ist, am Umkehr. Früher habt ihr gedacht, der ist nichts, lass ihn sterben, kreuzige ihn. Wir haben nur einen König, das ist der Kaiser, der ist nichts. Aber Gott hat ihn auferweckt, weil er ist sehr wohl etwas. Er ist Herr und der Messias. Jetzt tut Buße, ändert eure Meinung über ihn. Kehrt um und lasst euch taufen. Bekenne zur ganzen Welt, dass ihr daran glaubt, dass Jesus Christus der Messias ist. Nimm öffentlich Stellung dazu, weil dein Herz umgekehrt ist. Weil durch die Bekehrung du jetzt ihn als der einzige Heiland annimmst. Und so wirst du auch die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Ein Christ ist nicht irgendjemanden, der sagt, ich bin Christ. Ein Christ ist jemanden, der durch Buße und Glaube den Heiligen Geist inwohnend hat. Das ist ein Christ. Du kannst dich äußerlich 100-mal taufen lassen, aber wenn du persönlich Jesus Christus nicht kennst, wenn der Heilige Geist in dich nicht wohnt, bist du kein Christ. Römer 8 sagt das ganz eindeutig. Was bewirkt der Geist in deinem Herzen? Wie wirkt er in deinem Herzen? Wie hörst du diese Worte und du wirst innerlich bewegt? Weil du Jesus kennst und du freust dich darüber, wirst du innerlich überführt, weil du ihn bis jetzt abgelehnt hast und nicht bereit warst, ihm völlig dein Herz zu geben und alle Einwände, die du hast, alle Begründungen, warum du ihn nicht brauchst, einfach zu wegzuschmeißen und zu sagen, Tatsache ist, er lebt, er ist Herr und er ist Messias. Ich nehme ihn an. Ich beug die Knie vor ihm. Das ist, was Jesus will. Das ist die Auswirkung, die die Auferstehung auf dein Leben und mein Leben haben soll. Dass wir ihn als Herr und Heiland anerkennen. Amen. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Bist du heute hier und in deinem Herzen kannst du mit voller Gewissheit sagen, ja, Amen, er ist mein Herr. Dann lobe den Herrn für seine Gnade. Aber wenn du heute da bist und du kannst das nicht sagen, weil in deinem Herzen sind irgendwelche Einwände oder Zweifel, verstehe etwas, Beweise wird es niemals genug geben für dich. Die Bibel hat alles schon bewiesen. Was du brauchst, sind nicht mehr Beweise. Was du brauchst, ist einfach demütig das Wort Gottes anzunehmen. Buße tun. Umkehren. Eine neue Meinung zu Jesus. Und dann dazu stehen. Öffentlich dazu stehen. weil du Jesus als auferstandenen Herr und Heiland Anerkennung geben möchtest. Lass dich taufen. Das ist Gottes Plan. Nicht, dass der Taufer jetzt dich rettet. Es ist das Zeugnis, dass du gerettet bist. Und von Anfang an bis zu heutigen Tag, die Gemeinde ist erfüllt mit getauften Gläubigen. Was für eine wunderbare Freude. Menschen, die sich taufen lassen haben als Erwachsene, um ein Zeugnis zu geben, Jesus lebt. Halleluja. Die ganze Welt soll es wissen. Und ich lasse mich taufen. Ich bezeuge, dass er lebt. Das ist eine große, große Freude. Preis dem Herrn für seine Gnade. Liebe Geschwister, Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Lass uns beten.